Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung über die Tänzerin, Bildhauerin und Nazi-Gegnerin Oda Schrottmüller. Das Ganze findet im Rahmen der Wanderausstellung Nicht zwar vergeblich, Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus statt. Ihr habt euch ja jetzt hier auch schon umgeschaut, habt die Ausstellung schon gesehen. Die Ausstellung wird auch noch bis zum 28. Mai zu sehen sein, immer von montags bis samstags 11 bis 16 Uhr und donnerstags bis 19 Uhr, beziehungsweise dann mit den jeweiligen Veranstaltungen im Anschluss. Das Ganze wurde organisiert hier von der Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus in Kooperation mit der offenen Arbeit, unterstützt das Ganze vom LAP Erfurt, weshalb ich euch auch unterstützen würde, bitten würde, genau, die Liste auszufüllen, die gleich rumgeht, weil wir im Prinzip einfach nachweisen müssen, dass die Veranstaltung stattgefunden hat, dass auch jemand da war. Und dafür wäre es schön, wenn ihr die Teilnahmeliste ausfüllen würdet. Genau, die Wanderausstellung wurde konzipiert vom Studienkreis Deutscher Widerstand 1933 bis 1945. Der Studienkreis hat auch zuvor bereits schon zwei Ausstellungen spezifisch zum Thema Frauen im Nationalsozialismus gemacht, und zwar zu Frauen in Ravensbrück. Und auch hier beim Thema Widerstand ist es wie so oft in der Geschichte so, dass die Geschichte des Widerstands meistens die von Männern ist oder als die von Männern berichtet wird, also die großen Taten, die großen Umsturzpläne. Frauen fanden da bisher weniger Berücksichtigung. Genau, doch Widerstand ist erstens auch nochmal vielfältiger. Ich werde auch auf den Begriff der Widerständigkeit gleich nochmal eingehen, der hier auch am Montag so geprägt wurde. Genau, und da waren natürlich auch Frauen beteiligt. Wir haben auch bei der Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus in den letzten Jahren versucht, den Fokus mehr auf Frauen zu richten. Und zwar haben wir vor 3 Jahren einen Rundgang konzipiert zu Frauen im Nationalsozialismus, hier konkret in Erfurt. Unter Bezugnahme auf zum einen das Frauenbild an sich im Nationalsozialismus, wie da die nationalsozialistische Volksgemeinschaft durch dieses Bild auch geprägt war. Es geht dabei auch um Täterinnen natürlich, um widerständige Frauen, aber auch um verfolgte Frauen. Und deswegen würde ich gerne an dieser Stelle an eine jüdische Frau erinnern, die hier in Erfurt gewirkt hat als Tänzerin. Und zwar hatte die direkt hier in der Michaeliskirche bis 33 ein Tanzstudio. Ihr Künstlername war Edith Lucian, sie hieß eigentlich Editha Kohn. Und sie durfte relativ schnell schon ihren Beruf nicht mehr ausüben, hat sich nach Frankreich abgemeldet und wurde von dort aus letztlich deportiert und in Auschwitz auch ermordet. Das war auch eine Ausdruckstänzerin, die sich vermutlich ähnlich wie Oda Schrottmüller auch an Rudolf von Laban orientiert hat, an Mary Wigman und so in der Richtung. Aber da werden wir wahrscheinlich gleich viel mehr dazu hören. Genau. Oftmals sind ja von den Biografien einzelner Frauen oder überhaupt aus der Zeit natürlich wenig überliefert oder unterschiedlich viel, teilweise sind nur Bruchstücke überliefert. Hier in der Ausstellung haben wir jetzt natürlich auch nicht vollständig, aber doch relativ viele Puzzleteile zusammengefügt zu 18 unterschiedlichen Frauen, die unterschiedlich widerständig waren und letztlich auch aus unterschiedlichen Motiven gehandelt haben. Auch nochmal den Begriff der Widerständigkeit, weil es doch einfach um vielfältigere Taten geht, die die Frauen unternommen haben. Und was das vielleicht auch nochmal verdeutlicht, sind die Handarbeiten, die da drüben zu sehen sind auf dem Tisch. Und zwar wurde sich auch von der Ausstellung vom Studienkreis entschieden, diese Handarbeiten mit zu zeigen, weil auch dieser Akt der Selbsterhaltung in einem entwürdigen System wie in der Haft oder im Konzentrationslager notwendig waren, letztlich kleine Aktivitäten der Freizeitgestaltung oder der gegenseitigen Beglückwünschung zu unternehmen, die ja natürlich verboten waren. Ihr könnt euch das gerne anschauen, die Sachen, weil wir leider keine Vitrine zur Verfügung haben, sind die auch nur während der Begleitveranstaltung zu sehen. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass es schön wäre, wenn, also ganz wichtig ist, die Sachen nicht zu berühren. Genau. Ich denke, der Begriff Widerständigkeit passt in vielerlei Hinsicht auch zu Oda Schottmüller. Oda Schottmüller hat mit ihren Tänzen öffentlich die nationalsozialistische Politik in Frage gestellt und gehörte letztlich dem Freundes- und Widerstandskreis um Harro Schulz-Boysen an. Doch dazu werden wir heute ganz viel von Dr. Gerti Andresen aus Berlin hören. Dr. Gerti Andresen ist freie Autorin, Lektorin und Redakteurin in Berlin und hat zunächst gemeinsam mit Hans Kobbe Junior zur Roten Kapelle die Briefbiografie über Harro Schulz-Boysen veröffentlicht im Aufbau Verlag. 2005 erschien dann die Biografie zu Oda Schottmüller im Lukas Verlag. Ebenfalls im Lukas Verlag liegt dann die Rezeptionsgeschichte zu Oda Schottmüller vor, seit 2012. Die sind auch erhältlich, die beiden Publikationen zu Oda Schottmüller. Können Sie gerne im Anschluss nach vorne kommen und käuflich erwerben. Ansonsten gibt es auch den Ausstellungsbegleitband zu kaufen, wer daran Interesse hat. So, aber jetzt freue ich mich auch an Dr. Gerti Andresen zu übergeben und bin gespannt auf einen sehr vielfältigen, erkenntnisreichen Vortrag. Viel Spaß.
Ja, guten Abend. Mein Vortrag heißt Oda Schottmüller, Agentenflittchen oder Kundschafterin Moskaus. Ich danke Ihnen erstmal für die Einladung oder dir, Claudia, auch für die nette Einführung. Und ich freue mich, dass ich eingeladen bin, um anlässlich dieser Ausstellung über Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus über Oda Schottmüller zu erzählen. Diese Künstlerin ist in dieser Ausstellung zwar nicht porträtiert, aber auch sie wurde, wie Cato Bontjes van Beek, die Sie auf den Ausstellungstafeln finden, gleich ganz vorne an, im Fahndungskomplex Rote Kapelle verhaftet, zum Tode verurteilt und am 5. August 1943, eine halbe Stunde vor Cato Bontjes van Beek, wegen ihrer Widerstandshandlungen und ihrer oppositionellen Haltung in Plötzensee ermordet. Diese beiden Künstlerinnen gehörten zu unterschiedlichen Zeiten zum Freundeskreis um Harro und Liberta Schulze-Boysen. Ein Porträt über Cato Bontjes van Beek finden Sie in der Ausstellung und nähere Informationen über Oda Schottmüller gebe ich Ihnen jetzt. Wer also war Oda Schottmüller? Ihren Namen hörte ich 1992 zum ersten Mal in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Da arbeitete ich an der großen Ausstellung mit dem langen Titel Rote Kapelle, ein Porträt der Widerstandsgruppen um Avi Tanak und Harro Schulze-Boysen in Fotografien und Selbstzeugnissen mit. Und mir fiel die Aufgabe zu, eine Reihe von Kassibern, die Oda Schottmüller an eine Mitgefangene geschrieben hatte, zu transkribieren. In diesen Briefen schilderte sie ihren Prozess vor dem Reichskriegsgericht in einer Art und Weise, die mich tief berührte. Die Gestapo hatte Oda Schottmüller dem Fahndungskomplex Rote Kapelle zugeordnet und ihr vorgeworfen, ihr Bildhaueratelier für Funkversuche nach Moskau zur Verfügung gestellt zu haben. Deshalb verurteilte das Reichskriegsgericht sie nach diesem Prozess, der nach all ihren Schilderungen nur als Farce zu bezeichnen ist, zum Tode und ließ sie wenige Monate später hinrichten. Über das Leben der Künstlerin gaben 1992 lediglich drei in der DDR erschienene Publikationen geringfügige Auskünfte. Sie befriedigten mein Interesse in keiner Weise, weil in ihnen wenig bzw. gar nichts über Oda Schottmüllers Persönlichkeit und ihre Tanzkunst erzählt wurde. Stattdessen reduzierte sich in ihnen ihr vermeintlicher Lebensweg auf ihre angebliche Tätigkeit als Kundschafterin für die Sowjetunion. In bundesdeutschen Publikationen über die Rote Kapelle aus den Jahren 1950 bis 1980 wurde Oda Schottmüller hingegen durchgängig zum Agentenflittchen herabgewürdigt. Andere Attribute und Beschreibungen von ihr gab es nicht. Ja, beiden Lesarten misstraute ich und begann über mehrere Jahre hinweg Quellenmaterial zusammenzutragen, um ihre Biografie nun selbst weitgehend rekonstruieren zu können. Während dieser Arbeit erklärte sich mir allmählich, warum die Lebensgeschichte von Oda Schottmüller ab 1950 in beiden deutschen Staaten manipuliert wurde und wer dafür jeweils verantwortlich war. Und darum soll es heute in meinem Vortrag auch gehen. Zunächst aber skizziere ich die Entwicklung von Oda Schottmüller so, wie sie sich mir aus meinen eigenen Quellenfunden erschlossen hat. 1905 wurde sie in Posen geboren. Ihre Familie zog ein Jahr später nach Danzig, wo ihr Vater Kurt als königlicher Archivrat ans Staatsarchiv berufen worden war. Kurz darauf erkrankte ihre Mutter an einer schweren Psychose, die zu ihrer Trennung von Mann und Kind führte. Oda wuchs fortan allein bei ihrem Vater auf. 1919, als Oda 14 Jahre alt war, starb ihr Vater an einem Herzinfarkt. Darauf übernahm Odas Tante Frieda Schottmüller die Vormundschaft für sie und finanzierte ab 1922 den Schulbesuch ihrer Nichte an der reformorientierten Odenwaldschule. Das ist sie. Eine freie Schule, damals noch in einem guten Ruf, heute ist sie ja geschlossen. Das haben wir wahrscheinlich alle mitgekriegt, aber damals waren die Verhältnisse durchaus anders. Dort freundete sich Oda mit Klaus Mann an. Ich habe gesehen, dass seine Schwester Erika hier in dieser Ausstellung porträtiert wird. Beide Schüler, also Klaus Mann und Oda Schottmüller, suchten nach einer künstlerischen Form, mit der sie ihre bisherigen Lebenserfahrungen und ihre Fantasie am besten umsetzen könnten. Sie fanden diese Möglichkeit im Tanz und wollten beide Tänzer werden. Auch Klaus Mann. Während Klaus Mann die Schule allerdings schon nach kurzer Zeit wieder verließ, blieb Oda Schottmüller bis zu ihrem Abitur 1924 und entwickelte in diesen beiden Jahren ein hohes Maß an innerer Unabhängigkeit. Am liebsten hätte die Abiturientin gleich nach dem Schulabschluss eine Tanz- und eine Bildhauerausbildung angeschlossen. Sie wünschte sich ein Leben als freischaffende Künstlerin. Aber aus finanziellen Gründen und auf Wunsch ihrer Familie musste sie zunächst in Pforzheim und Frankfurt am Main eine kunsthandwerkliche Ausbildung absolvieren. Ihre große Leidenschaft galt jedoch weiterhin dem Tanz. Fasziniert von der Ausdruckskraft Vera Skorunels ging sie nach Berlin. Also Vera Skorunel war eine der beeindruckendsten Ausdruckstänzerinnen der 1920er Jahre. Sie hat eine ganz eigene Technik entwickelt mit maschinellen Bewegungen. Sie war sehr stark. Da, wo sie aufgetreten ist, war es immer überfüllt und das Publikum jubelte. Also ja, und Oda Schottmüller hatte sie gesehen in der Schweiz und war genauso fasziniert und folgte ihr nach Berlin, um an ihrer Schule, die sie zusammen mit Berthe Trümpi hatte, auch eine Ausbildung zu machen. Und ab 1928 ließ sie sich eben in der Schule von Vera Skorunel und Berthe Trümpi zur Ausdruckstänzerin ausbilden. Und gleichzeitig studierte sie ab 1929 bei Millie Steger Bildhauerei. Während dieser Ausbildungen blühte sie auf. Jetzt kommt das nächste Foto. Das zeigt sie im Garten der Trümpi-Schule mit dem Akrobaten und Tänzer André Jerschik. Und die beiden machen da Akrobatikübungen. Und das nächste Foto ist die Bildhauerklasse von Millie Steger. Und Oda Schottmüller könnt ihr, glaube ich, deutlich erkennen. Oder soll ich sie zeigen? Ja. Und in der Tanzschule von Vera Skorunel und Berthe Trümpi lernte sie in dem Bildhauer Fritz Krämer, der wahrscheinlich allen ein Begriff ist, der dort als Hausmeister seinen Lebensunterhalt verdiente, und seiner Freundin, der Tänzerin Hanna Berger, und ihrer Freundin Gertrud Wienicke, sowie in ganz vielen anderen Mitschülerinnen und Kollegen ganz starke gesellschaftskritische Persönlichkeiten kennen, in deren Gesellschaft sie sich frei entfalten konnte. Ihr erstes Bildhaueratelier bezog Oda Schottmüller 1931 in der Malschule des Bauhäuslers Johannes Itten und lebte hier ihr ersehntes, freies, inspiriertes Leben als Künstlerin unter Künstlern. Sie führte beide Berufe im Maskentanz zusammen. Das heißt, sie schuf Masken, die sie zu ungewöhnlichen Choreografien inspirierten. Und jetzt kommen die Bilder 8, 9, 10, 11 und 12. Das ist in der Ittenschule mit ihren eigenen Masken, die sie da schon mal darstellt. Und das nächste, ja, das ist das Standfoto, das ist auch in der Ittenschule mit ihrer eigenen Maske, wo sie schon mal die ersten Kostüme angefangen hat zu entwickeln. Und das nächste, das ist der Tanzref, das ist auf dem Dach der Ittenschule. Da versammelten sich jeden Morgen die Schüler zu einem Morgenkreis und da hat sie... da wurde sie fotografiert eben in diesem Tanz Rev, genau, Traum. Und noch eins weiter, das ist der Tanz Henker. Den hat sie beibehalten bis ganz zum Schluss. Das ist auch auf dem Dach der Ittenschule fotografiert. Also, wir sehen, sie entfaltete eine ganz eigene Tanzästhetik und die behielt sie auch unter den veränderten Bedingungen im NS-Regime bei und baute sie aus. Der Bürokratie der NS-Kulturverwaltung konnte sich Oda Schottmüller auf die Dauer aber nicht entziehen. Bis in das Jahr 1939 war es ihr gelungen, ungehindert als Solo- und Gruppentänzerin öffentlich aufzutreten. Danach brauchte sie allerdings eine Zulassung als Solotänzerin von der Fachschaft Tanz in der dem Propagandaministerium unterstellten Reichskulturkammer. Ein Antrag auf Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer war seit 1933 für alle ausübenden Künstler zwingend vorgeschrieben. Wie es ihr gelungen ist, ohne diese Mitgliedschaft und ohne Sanktionen so viele Jahre ungehindert aufzutreten, konnte ich leider nicht ermitteln. Oda Schottmüller stellte also 1939 diesen Antrag auf Zulassung für ihre beiden Berufe, wies ihre sogenannte arische Abstammung nach und wurde als Bildhauerin im August 1939 sofort in die Reichskulturkammer aufgenommen. Aber als Tänzerin sollte sie nun ihre Qualifikation nach den Regeln der 1935 erlassenen neuen Prüfungsordnung für Tanz vor einer Prüfungskommission nachweisen. Dieser Demütigung kam sie nicht nach. Sie schickte stattdessen eine Reihe sehr guter Kritiken, die sie für ihre bisherigen Auftritte erhalten hatte, an die Reichskulturkammer. Damit wurde sie jedoch nicht in die Fachschaft Tanz aufgenommen. Sie erhielt aber auch kein Auftrittsverbot. Und die zuständigen Beamten der Reichskulturkammer hakten nicht weiter nach, sodass Oda Schottmüller bis 1941 weiterhin öffentlich tanzte. Auch in Veranstaltungsreihen der dem Propagandaministerium unterstellten Deutschen Tanzbühne. Zeigst du das nächste Foto? Da haben wir in dem Atelier, das Oda 1936 bezogen hat, in der Reichsstraße einen Tisch, wo sie ihre Masken zeigt, die sie benutzte zum Tanzen. Und das nächste Foto ist der Tanz Tragöde, den sie schon seit 1933 immer wieder aufführte und immer wieder veränderte. 1941 musste sie jedoch aus finanziellen Gründen an Wehrmachtstourneen teilnehmen, denn sie hatte anders überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, als Tänzerin noch Geld zu verdienen. Und jetzt musste sie, um an dieser Wehrmachtstournee teilnehmen zu können, als Solotänzerin zugelassen sein. Sie hatte also ein Problem. Aber sie konnte in der Zwischenzeit eine so große Anzahl überzeugender Kritiken vorweisen und jetzt eben auch als erfolgreiche Teilnehmerin sogenannter NS-Leistungsschauen für Tanz, wie der Stunde des Tanzes in der Volksbühne oder den Kammertanzveranstaltungen im Schumannsaal, dass sie im Herbst 1942 endlich diese Zulassung als Solotänzerin erhielt. Das nützt ihr nichts mehr, da war sie schon verhaftet, aber dazu kommen wir. Sie trat zwischen ihrem ersten Auftritt 1934 und ihrem letzten sehr erfolgreichen Soloabend im November 1941 in Berlin, versuchte sie immer wieder, insbesondere mit ihren Maskentänzen, auch gesellschaftlich relevante Themen wie zum Beispiel den Kriegstod zu thematisieren. Im Tanzstudio ihrer Freundin Gertrud Wienicke, die sie an der Coronel-Trümpi-Schule kennengelernt hatte, herrschte im Lehrerkollegium und unter den Schülern eine einmütige Ablehnung des NS-Regimes. Dort war es selbstverständlich, jüdische Schülerinnen auch dann noch auszubilden, als dies in Deutschland bereits verboten war. Als sie dann aus Deutschland verschwinden mussten, haben sie ihnen auch geholfen zu verschwinden, aber sie haben sie so lange gehalten, wie das irgend möglich war. Und auch der kommunistische Pianist Kurt Schwän fand dort eine Verdienstmöglichkeit als Korrepetitor. Er arbeitete ab 1939 gemeinsam mit Oda Schottmüller an ihrem Soloprogramm. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte Oda Schottmüller im Atelier des Bildhauers Fritz Krämer, den sie ja noch aus der Trümpi-Schule kannte, weil er da ja als Hausmeister gearbeitet hat, den charismatischen jungen Bildhauer Kurt Schumacher kennengelernt. Und Kurt Schumacher wiederum war schon seit Anfang der 1930er Jahre mit Harro Schulze-Boysen befreundet. Schumacher sympathisierte mit den Kommunisten, ohne selbst Mitglied der Partei zu sein. Er war ein zupackender, weltoffener, humorvoller und vor allem politisch denkender Künstler und wurde ein sehr enger Freund Oda Schottmüllers. Beide Künstler lehnten das NS-Regime vehement ab. Ihr Leben und ihre Arbeit waren von der Weimarer Moderne geprägt. Beide brauchten künstlerischen und gesellschaftspolitischen Austausch und den fanden sie in ihren jeweiligen Freundeskreisen. Kurt Schumacher führte Oda Schottmüller in seinen Freundeskreis um Harro Schulze-Boysen ein. Zu diesem Kreis gehörten unter anderem auch die Journalistin Liberta Schulze-Boysen, die Grafikerin Elisabeth Schumacher, die Ärztin Elfriede Paul und ihr Lebensgefährte, der Schriftsteller Walter Küchenmeister, der Schriftsteller Günter Weisenborn, die Schauspielerin Martha Wolters und ihr späterer Mann, der Schriftsteller Walter Husemann. Und ja, die Freunde trafen sich in unregelmäßigen Abständen und in unterschiedlicher Zusammensetzung. Sie vertrauten einander und verbrachten ihre Freizeit miteinander. Sie zelteten an freien Wochenenden im Berliner Umland, sie feierten Feste, diskutierten dabei offen und sehr kritisch über die nationalsozialistische Regierung, den Krieg und seine Konsequenzen. Wir wissen nicht, welche Diskussionsbeiträge oder Schrottmüller im Einzelnen beigetragen hat, aber wir wissen, das wissen wir ja von niemandem, aber wir wissen genau, dass sie die regimekritischen Überzeugungen ihrer Freunde teilte, sonst wäre sie in diesen Freundeskreisen ja auch nicht verhaftet gewesen. Ab 1941/42 begannen die Freunde, NS-Gewaltverbrechen zu dokumentieren. Sie verfassten Flugschriften, in denen sie zum Widerstand gegen die NS-Diktatur aufriefen. Außerdem halfen einige von ihnen, Zwangsarbeiter mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und sie halfen Verfolgten, Deutschland zu verlassen. Im September 1941 stieß auch Cato Bontjes van Beek zu diesem Freundeskreis. Sie zog für ein paar Monate in die alte Wohnung von Schulze-Boysens in die Berliner Weizstraße und tippte dort Flugblätter gegen das NS-Regime ab, die die Freunde zuvor entworfen hatten. Harro Schulze-Boysen war die Integrationsfigur in diesem regimefeindlichen Freundeskreis. Er arbeitete seit 1934 im Reichsluftfahrtministerium in der Abteilung Fremde Luftmächte und erfuhr dort viele Details über die Entwicklung des Krieges. Um 1940/41 hatte sich um ihn und um den Oberregierungsrat im Wirtschaftsministerium Arvid Harnack über den schon genannten Freundeskreis hinaus ein loses Netzwerk von Menschen mit unterschiedlichster Weltanschauung, ebenso unterschiedlicher sozialer Herkunft und Zugehörigkeit gebildet. Was all diese Menschen einte, war ihre oppositionelle Haltung gegen das NS-Regime und der Wunsch, etwas gegen die Diktatur zu unternehmen. Schulze-Boysen und Harnack betrachteten die Sowjetunion als Verbündete bei der Überwindung des NS-Regimes. Sie nutzten ihre Kontakte zu Mitarbeitern der sowjetischen Botschaft, um sie im Frühjahr 1941 vor den deutschen Angriffsplänen zu warnen. Diese Warnungen erreichten auch Stalin, der sie nicht glauben wollte. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 waren Harnack und Schulze-Boysen grundsätzlich bereit, militärisch wichtige Nachrichten nach Moskau zu übermitteln. Die Nachrichtenübermittlung scheiterte allerdings daran, dass keine funktionstüchtigen Funkgeräte zur Verfügung standen. Lediglich ein einziger Probefunkspruch mit den Worten »Tausend Grüße allen Freunden« konnte am 26. Juni 1941 abgeschickt werden. Der wurde auch von Moskau bestätigt, aber danach blieb es still. Weil also keine Nachrichten aus Berlin in Moskau eingingen, sandte der militärische Nachrichtendienst der Sowjetunion einen Funkspruch an ihren in Brüssel residierenden Agenten Kent. Kent sollte nach Berlin reisen, um sich unter anderem mit Schulze-Boysen in Verbindung zu setzen und herausfinden, was da los war, warum keine Funksprüche gesendet wurden. Schulze-Boysens Name war in diesem Funkspruch klar genannt. Den fing die Gestapo ab und entschlüsselte ihn ein Jahr später im August 1942. Oder Schottmüller wusste vermutlich nichts von den Absichten Schulze-Boysens, Nachrichten welcher Art auch immer nach Moskau zu funken. Und sie kannte auch Arvid Harnack nicht. Sie kannte lediglich die Flugblätter, die in dem Freundeskreis entworfen worden waren. Die gab sie auch in ihrem Freundeskreis im Tanzstudio Wienicke weiter. Außerdem behielt sie ihre Freundschaften zu Jüdinnen bei und half mit ihren spärlichen finanziellen Mitteln, die Flucht von Verfolgten mitzufinanzieren. Als sie von Dezember 1941 bis März 1942 das erste Mal auf Wehrmachtstournee ging, es hat geklappt, auch ohne offizielle Zulassung. Und wie ich schon sagte, anders war es ja nicht mehr möglich, als Tänzerin aufzutreten und Geld zu verdienen, also zumindest als Ausdruckstänzerin. Sie hätte als Girl noch Beine schwingen können, aber das war nicht ihrs. Also hat sie versucht, zumindest auf diesem Weg noch zu tanzen. Also, als sie von Dezember 41 bis März 1942 das erste Mal auf Wehrmachtstournee ging, versuchte möglicherweise Hans Koppi aus ihrem in dieser Zeit leerstehenden Atelier einen Funkkontakt nach Moskau herzustellen. Womit ist unklar und eindeutige Beweise dafür, wie zum Beispiel Augenzeugenberichte oder auch nur einen aufgefangenen Funkspruch, gibt es nicht. Und auch die verschiedenen Aussagen darüber, ob Oda Schottmüller von derartigen Versuchen etwas wusste, sind widersprüchlich. Nach kurzem Aufenthalt in Berlin im März 1942 brach sie dann Mitte April, also wenige Wochen später, 1942, zu ihrer zweiten Tournee, diesmal nach Italien, auf. Daran schloss sie einen mehrwöchigen Urlaub an und kehrte im September 1942 beglückt von ihren Erfolgen nach Berlin zurück. Jetzt träumte sie erstmals von einer Karriere im Ausland, nämlich in Italien. Dieses Land sollte ihre Wahlheimat werden und ihr endlich ein erfülltes Leben als unabhängiger und freischaffender Künstlerin ermöglichen. Dazu kam es nicht mehr. Sie wurde am 16. September 1942 in ihrem Berliner Atelier festgenommen, weil sie verdächtigt wurde, sich aktiv an Funkversuchen nach Moskau beteiligt zu haben. Die Gestapo ermittelte schon seit Ende 1941 unter dem Fahndungsbegriff Rote Kapelle gegen Gruppen in Belgien und Frankreich, die in engem Kontakt mit oder für den sowjetischen Nachrichtendienst arbeiteten. Nachdem sie im August 1942 diesen einen vorhin erwähnten Funkspruch von Moskau nach Brüssel mit dem Klarnamen von Schulze-Boysen entschlüsselt hatte, glaubte sie, sie sei einem Berliner Ableger der sowjetischen Auslandsspionage auf der Spur. Deswegen nahm sie in den folgenden beiden Monaten, also im September und Oktober 1942, etwa 120 Menschen aus den sehr heterogenen Freundes- und Widerstandskreisen um Schulze-Boysen und Arvid Hanak fest. Sie bildete eine Sonderkommission aus Beamten des Reichssicherheitshauptamtes und klagte die meisten der Verhafteten ab Dezember 1942 in einer geheimen Prozessserie vor dem Reichskriegsgericht an. Obwohl sich im Laufe der Ermittlungen herausgestellt hatte, dass es tatsächlich keinen Funkkontakt nach Moskau gegeben hat und dass die meisten Verhafteten überhaupt nichts von derartigen Vorhaben wussten, sondern dass sie vor allem in freundschaftlicher oder informeller Verbindung zueinander standen, allerdings gegen das NS-Regime opponierten. Und weil überdies viele der verhafteten Männer und die vielen Frauen zur intellektuellen und künstlerischen Elite Deutschlands zählten, ja sogar Funktionsträger des NS-Staates zu diesen Widerstandskreisen gehörten, waren die Verfolger mit der Einordnung dieser Menschen völlig überfordert. Diese Menschen passten nicht in das Feindbildraster der Gestapo. Für die Gestapo war eine Widerstandsgruppe straff organisiert, hierarchisch gegliedert und streng kommunistisch ausgerichtet. Und das waren diese Leute nicht. Unter dem Druck der NS-Führung, die Ermittlungen zu einem zügigen Ende zu bringen und abschreckende Urteile zu fällen, reduzierten die Gestapo und die Wehrmachtsjustiz die vielfältigen Motive für den Widerstand innerhalb der Gruppe auf die Dimension des bezahlten Landesverrats. Die Angeklagten wurden nicht nur als von Moskau bezahlte Spione diffamiert, sondern moralisch in ein zwielichtiges Milieu von Halbwelt und sexueller Abhängigkeit gestellt. Sie hatten keine Chance, sich gegen die Vorwürfe zu wehren, denn die Vernehmer manipulierten die Aussageprotokolle derart, dass sie die Anklage bestätigten. Den Angeklagten wurden lediglich Pflichtverteidiger zugewiesen, die sie zumeist erst am Tag des Prozesses zum ersten Mal sahen. Und auch ihre Anklageschriften konnten sie vor den Prozessen nicht einsehen. Die insgesamt 52 Todesurteile gegen die in diesem Komplex Verhafteten wurden fast alle bereits vor Beginn der Prozesse schon festgelegt. Oder Schottmüller wurde wegen Beihilfe zu einem hochverräterischen Unternehmen angeklagt. Wie ich anfangs schon sagte, erlebte sie ihren Prozess am 25. 26. Januar 1943 als Farce. Und obwohl ihr gar nichts nachgewiesen werden konnte und auch kein Funkgerät in ihrem Atelier gefunden wurde, verurteilte man sie zum Tode. Ermordet wurde sie am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee, letztlich wegen ihrer oppositionellen Haltung. Diese geheime Prozessserie und die 52 Todesurteile wegen angeblicher Spionage für die Sowjetunion dienten damals lediglich der Selbstreputation und Selbstlegitimierung von Gestapo und NS-Führung. Die konnte es nicht ertragen, dass ihre Politik von einem Teil der gesellschaftlichen Elite abgelehnt wurde. Um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von dieser hochkarätigen Opposition innerhalb Deutschlands etwas erfährt, wurden die Prozesse geheim geführt. Die Ermordeten durften auch nicht begraben werden, sondern sie wurden der Anatomie der Charité zur freien Verwendung übergeben. Die Erinnerung an die Menschen aus diesen Freundes- und Widerstandskreisen sollte gründlich ausgelöscht werden. Das gelang Gott sei Dank nicht, weil sich Überlebende und Angehörige der Ermordeten, wie Günther Weisenborn und Greta Kuckhoff, darum bemühten, nach dem Krieg ihre einstigen Weggefährten anhand persönlicher Erinnerungen dem Vergessen zu entreißen. Sie nutzten diese persönliche Form des Erinnerns, weil sie selbst auch nur bruchstückhafte Kenntnisse aller Widerstandsaktionen hatten, weil die Prozesse vor dem Reichskriegsgericht streng geheim geführt worden waren und weil darüber hinaus die Prozess- und Ermittlungsunterlagen von Gestapo und Reichskriegsgericht nicht zugänglich bzw. zum Teil sogar vernichtet waren. Diese persönlichen Erinnerungen von Überlebenden sind die ersten Versuche, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den jeweiligen biografischen Kontext der Ermordeten zu setzen. Ich komme jetzt zur Rezeption der Geschichte zwischen 1945 und 50. Und aus dieser Rezeptionsgeschichte zur Roten Kapelle greife ich nun einige prägnante Beispiele heraus, die auch das Bild von Oda Schrottmüller nach 1945 beeinflusst haben. Auch in ihrem Fall meldeten sich in den ersten Nachkriegsjahren Freunde mit persönlichen Erinnerungen zu Wort. Es erschienen zwischen 1946 und 1949 verschiedene wertschätzende Porträts über sie in der sich allmählich neu etablierenden Presse. In diesen Artikeln würdigten die Menschen, die sie gekannt und auf der Bühne oder in ihrem Atelier erlebt hatten, vor allem ihre beeindruckende künstlerische Doppelbegabung. Genauso würdigten sie den Mut von Oda Schrottmüller, sich dem NS-Regime widersetzt zu haben. Ihre Ermordung durch die Nazis galt in diesen frühen Artikeln eindeutig als Unrecht. Sofern die Autorinnen Oda Schrottmüller nicht selbst gekannt hatten und damit auch aus persönlicher Erinnerung hätten berichten können, interviewten sie die Mutter von Oda, Dorothea Schrottmüller. Die war bereits 1945 von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes gebeten worden, einen ausführlichen Lebenslauf über ihre Tochter zu schreiben. Das gestaltete sich für die Mutter sehr schwierig, weil sie kaum etwas über ihre Tochter wusste. Wie ich eingangs schon erzählte, hatte sie wegen einer schweren Psychose Odas Kinder- und Jugendjahre nicht miterlebt. In der Zwischenzeit war sie zwar wieder genesen, aber sie fürchtete, nicht ernst genommen zu werden, wenn ihre einstige schwere psychische Krankheit öffentlich wurde. Also verschwieg sie diesen gravierenden Abschnitt aus ihrem und dem Leben ihrer Tochter. Sie konnte auch nicht erzählen, dass sie erst in den allerletzten Monaten, nachdem Oda bereits zum Tode verurteilt worden war, regelmäßig Kontakt zu ihrer Tochter gehabt hatte. Daher erfand sie eine glückliche Familiengeschichte und gab ihre ungefähren Kenntnisse über Odas Ausbildung und berufliche Entwicklung an. Sie legte damit unabsichtlich einen Grundstein für einige spätere Falschdarstellungen. In den 1940er Jahren war das noch nicht so schlimm, weil die Menschen, die über die Tänzerin schrieben, ihr wohlgesonnen waren und keine ideologische Vereinnahmung beabsichtigten. Es gab da aber eine Fehlinformation, die später wichtig wurde. Und zwar erzählte Dorothea Schrottmüller, ihre Tochter sei Anfang der 1930er Jahre in einer Gruppe junger Tänzerinnen an der Volksbühne Berlin engagiert gewesen. Das hat die Mutter schlicht verwechselt. Tatsächlich hatte Oda nämlich 1932 lediglich für einen einzigen Auftritt einer befreundeten Tanzgruppe künstlerisch beratend zur Seite gestanden. Sie hatte keineswegs selbst getanzt oder als Choreografin fungiert und sie war schon überhaupt nicht fest engagiert. Wie sich dieser Irrtum drei Jahrzehnte später auf die politische ideologische Biografiekonstruktion von Oda Schrottmüller auswirken wird, werden wir später sehen. Die west- und östlichen Geheimdienste beeinflussten die Biografieschreibung über die Tänzerin und Bildhauerin dagegen mit voller Absicht. Ich beginne mit dem Einfluss der westlichen Geheimdienste. In den 1950er Jahren geriet die Erinnerung an Oda Schrottmüller und an alle anderen Mitglieder der Freundes- und Widerstandskreise um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack in die Bewertungsmuster des Kalten Krieges. Wesentlichen Anteil daran hatten ehemalige Gestapo-Beamte aus der Sonderkommission Rote Kapelle. An diesen Ex-Gestapo-Mitarbeitern waren zunächst einmal die westalliierten Geheimdienste besonders interessiert. Die erhofften sich von ihnen nämlich Informationen über die Struktur der sowjetischen Geheimdienstarbeit. Ich greife hier die Rolle von Manfred Röder, dem ehemaligen Chefankläger vom Reichskriegsgericht, heraus. Manfred Röder war seit 1941 Oberstkriegsgerichtsrat und hatte die Prozesse gegen Schulze-Boysen und den Widerstandsverbund in äußerst brutaler und zynischer Weise geführt. Er stand in seiner Amtsführung Roland Freisler nicht nach. 1945 noch wurde er zum Generalrichter befördert. Nachdem er im Sommer 1945 bereits in amerikanische Kriegsgefangenschaft genommen worden war, stilisierte er sich gegenüber dem CIC, dem Vorläufer des CIA, zum Spezialisten für die sowjetische Auslandsspionage. Er entwickelte die Chimäre von der Roten Kapelle als weiterhin aktivem Agentenring und behauptete, die Gestapo habe nur einen Bruchteil dieser Organisation dingfest machen können. 80% der Mitglieder lebten weiterhin und würden nach wie vor Spionage für die Sowjetunion betreiben. Um nicht selbst als Kriegsverbrecher verurteilt zu werden, baute er seine Lügen und Verleumdungen über die Freundeskreise um Harry Schulze-Boysen und Avid Hanak noch aus. Er verschwieg sowohl die tatsächlichen Widerstandshandlungen und deren Motive, wie auch die unter Folter erpressten Aussagen und die manipulierten Verhörprotokolle. Vor allem aber schrieb er Berichte über die Rote Kapelle, in denen er seinen Fantasien freien Lauf ließ. Er erfand Persönlichkeitsprofile für die Menschen aus den Freundeskreisen um Harry Schulze-Boysen und dichtete ihnen Funktionen innerhalb einer Spionagegruppe an. In diesen Berichten verkam Oder Schottmüller immer mehr zur angeblichen Geliebten von Schulze-Boysen, die ihm hörig gewesen sein soll und ihm willig ihr Atelier für seine geheime Funktätigkeit zur Verfügung gestellt habe. 1948 übergab Manfred Röder diese Berichte aus seiner Gefängniszelle dem amerikanischen Geheimdienst und überzeugte ihn davon, dass die Rote Kapelle mitsamt den Überlebenden der Berliner Dépendance weiterhin aktiv für die Sowjetunion spioniert. Die Amerikaner entließen Röder daraufhin aus der Kriegsgefangenschaft nach Niedersachsen zu seiner Familie. Dort schloss sich Röder, wie einige seiner ehemaligen Gestapo-Kollegen, der Sozialistischen Reichspartei an. Die Angehörigen und Überlebenden der Roten Kapelle hatten bereits unmittelbar nach Kriegsende ein Ermittlungsverfahren gegen Manfred Röder angestrengt, um den bzw. die Schuldigen an den Unrechtsprozessen aus den Jahren 1942-43 gegen die Freundeskreise um Schulze-Boysen und Hanak juristisch zu belangen. Zuständig war jetzt 1949 die Staatsanwaltschaft in Lüneburg. Es ermittelte der Staatsanwalt Dr. Hans-Jürgen Fink im Amt seit 1939. Der befragte neben den überlebenden Gruppenmitgliedern und den Angehörigen der Ermordeten insbesondere die an dem damaligen Strafverfahren beteiligten Gestapo-Beamten. Diese ehemaligen Beamten und Richter des Reichskriegsgerichts bestätigten in ihren Vernehmungen die vermeintliche Rechtsstaatlichkeit der seinerzeitigen Prozesse. Und auch sie spitzten ihre damaligen Argumentationsmuster noch zu. Auch sie verschwiegen weiterhin hartnäckig die tatsächlichen Widerstandshandlungen der Regimegegner. Sie leugneten die seinerzeit angewandte Folter bei den Männern und diffamierten die ehemaligen Angeklagten erneut als von Moskau bezahlte Spione und Verräter Deutschlands aus einem Halbweltmilieu. Sie seien in einem rechtsstaatlichen Verfahren zum Tode verurteilt worden. Der ermittelnde Staatsanwalt Dr. Fink schloss sich in seinem Schlussbericht vom 12. Mai 1951 den Argumentationsmustern der ehemaligen Beamten von Gestapo und Reichskriegsgericht in vollem Umfang an und erklärte alle seinerzeitigen Urteile, auch die Todesurteile, für rechtmäßig. Aus der widersprüchlichen Aussage des Pflichtverteidigers von Oder Schottmüller, Dr. Bese, dass sie zwar nicht anwesend war, als Funkversuche aus ihrem Atelier unternommen wurden, sie aber dennoch genug gewusst und gesehen habe, um darüber informiert gewesen zu sein. Und auch aus der Erinnerung von Kriminalkommissar Strübing, dass Oder Schottmüller irgendwie mit dem Sendebetrieb in Verbindung gestanden haben müsse, schloss Staatsanwalt Dr. Fink, dass das Todesurteil für sie gerechtfertigt war und es gar keiner Beweise bedurft hätte, ihr die Kenntnis von Funkversuchen auch nachzuweisen. Denn allein schon ihr langjähriger Umgang mit Schulze-Boysen und Kurt Schumacher sei für ihn Beweis genug, dass sie über alle Arten der Betätigung der Gruppe Schulze-Boysen unterrichtet gewesen sei. Das Ermittlungsverfahren gegen Manfred Röder wurde am 12. November 1951 eingestellt. Röder nutzte diesen Freispruch und brachte nun die Chimäre von der Roten Kapelle als aktivem sowjetischen Spionagering in die westdeutsche Öffentlichkeit. Er fütterte 1950 und 51 mehrere Illustrierte mit seinen Fantasien. Unter reißerischen Titeln wie »Die Katze im Kreml«, »Das Geheimnis der Roten Kapelle« und »Rote Agenten mitten unter uns« verbreiteten die Zeitschriften »Stern«, »Fortschritt« und »Kristall« in mehrteiligen Sensationsreihen dieses Fantasiekonstrukt. Immer wieder bemühte sich der Vater von Haru Schulze-Boysen, Gegendarstellungen in den besagten Zeitschriften zu veröffentlichen. Aber seine Leserbriefe interessierten die Presse nicht. Zeitgleich zu diesen Ereignissen waren einige andere Ex-Gestapo-Beamte aus der Sonderkommission Rote Kapelle aktiv am Aufbau der Organisation Gehlen, dem Vorläufer des BND, beteiligt. Obwohl sie keinerlei Indizien für das Bestehen einer Nachkriegsspionageorganisation Rote Kapelle fanden, fingierten sie das haarsträubende Märchen einer veritablen Weltverschwörung mit Agentenringen in Südkorea, Befehlsstellen in Moskau, geheimen Führern und einer international agierenden Agententruppe, die ihre Funkstationen über den gesamten Globus verteilt hatte und nun mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten und Fähigkeiten die westliche Welt bedrohte. Die alliierten Geheimdienste glaubten diesen haltlosen Irrsinn und ermöglichten der Organisation Gehlen, ihre Überwachung dieser sogenannten Linkskräfte als Spionageabwehr auszugeben. Die Operation erhielt den Decknamen Fadenkreuz. Ins Visier gerieten die Überlebenden und Angehörigen aus den Widerstands- und Freundeskreisen um Haru Schulze-Boysen, die das Verfahren gegen Manfred Röder angestrengt hatten. Diffamiert und ausgegrenzt wurden in diesem Zusammenhang auch die Angehörigen des 20. Juli, sowie jeder, der es gewagt hatte, in irgendeiner Form Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Selbst Pfarrer Harald Pölchau wurde von diesen Verunglimpfungen nicht ausgenommen, weil er unerlaubterweise die Abschiedsbriefe der Ermordeten an deren Familien weitergeleitet hatte. Während der Widerstand gegen Hitler vom 20. Juli 1944 in der Bundesrepublik gegen viele gesellschaftliche Widerstände ab 1952 doch noch offizielle Würdigung erfuhr, wurden die Widerstandskämpfer um Haru Schulze-Boysen und die Angehörigen der Ermordeten erneut als von Moskau gesteuert verurteilt. Sie konnten sich in der bundesdeutschen Öffentlichkeit nicht mehr gegen diese Lügen wehren. Sie galten nun endgültig als Vaterlandsverräter und sowjetische Spionageorganisationen. Diese Verleumdungen wurden von vielen Journalisten und auch von einigen konservativen Historikern kontinuierlich wiederholt. Es gab zwar auch wesentlich differenziertere Sichten auf den Widerstandsverbund Rote Kapelle, wie die entsprechenden Werke von Margret Bovary und Hans Rothfels. Aber diese Arbeiten waren Ausnahmen und setzten sich lange Zeit nicht durch. Die Presse wollte ihre Auflagen mit Erfindungen über sowjetische Spione, angesiedelt im Halbweltmilieu, steigern und den Verkauf ihrer Zeitschriften ankurbeln. Da war für die Wahrheit kein Platz. Und Oda Schottmüller diente als alleinstehende Tänzerin und Bildhauerin mit ihrem Atelier, das als Anlaufpunkt für Spione gedient haben und aus dem nachts geheime Nachrichten nach Moskau gefunkt worden sein sollen, vielen Autoren nur zur Illustration des angeblichen Halbweltmilieus, in dem sich der Verrat abgespielt haben soll. Man stütze sich dabei gern auf die Unterstellung der Gestapo, sie habe eine intime Beziehung zu Haru Schulze-Boysen gehabt, der mit Wissen seiner Frau diverse rein sexuell motivierte außereheliche Beziehungen gepflegt habe. Das war zwar kompletter Blödsinn, aber genau diesen Passus griff zum Beispiel Manfred Röder in seinen 1952 erschienenen Erinnerungen wieder heraus. Er unterstellte eine konspirative Beziehung zwischen Oda Schottmüller und dem triebhaften und vergnügungssüchtigen Haru Schulze-Boysen, der sie verführt und dazu überredet habe, in ihrer Wohnung einen Kurzwellensender aufzustellen, damit er von dort nachts nach Moskau funken könne. Sie habe ihm angeblich auch einen Zweitschlüssel für die Wohnung überlassen, damit er während ihrer Abwesenheit weiterhin ungehindert seine zahlreichen militärisch wichtigen Nachrichten nach Moskau senden könnte. Röder diffamierte Oda Schottmüller als charakterschwache und leicht beeinflussbare Person, die aus Verantwortungslosigkeit gegen ihr Vaterland gehandelt habe. Noch absurdere Fantasien entwickelte der Publizist Heinz Höhne. Er arbeitete damals schon für die Zeitschrift Der Spiegel und hatte 1968 eine 10-teilige Artikelserie über die Rote Kapelle veröffentlicht. Hierin griff er das Bild von diesen Widerstandskreisen als kommunistischem Agentenring noch einmal auf und verstärkte es. Höhne konnte für diese Artikelserie als einziger die gesperrten Aktenbestände des Lüneburger Verfahrens gegen Manfred Röder einsehen. Damit hatte er umfangreiches Quellenmaterial zur Verfügung. Aber auch er hinterfragte die Aussagen der ehemaligen Gestapo-Beamten nicht, sondern nahm sie als Tatsachen und verbreitete sie auch als Tatsachen. 1970 erschien dann die vollständige Artikelserie als Buch unter dem Titel Kennwort Direktor. Es galt lange Zeit als das Standardwerk zur Roten Kapelle. Für Oda Schottmüller wiederholte Höhne die Diffamierungen von Manfred Röder und dichtete jetzt wahre Sexorgien im Freundeskreis von Harro Schulze-Boysen hinzu. Er unterstellte, Oda Schottmüller sei Schulze-Boysen hörig, ja willenlos ergeben gewesen und er habe sie deshalb zu jedem Einsatz bewegen können. Dass in ihrem Atelier ein Funkgerät fest installiert gewesen sei, galt für Höhne als Tatsache, die nicht bewiesen werden musste. Höhnes Buch wurde verfilmt und in den 1970er Jahren in 7 Teilen im deutschen Fernsehen ausgestrahlt und war ein Straßenfeger. Fantasien wie die von Manfred Röder und Heinz Höhne waren ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse, die eifrig an der Mythenbildung mitstrickte. In der Zeitschrift Neue Praline entwertete noch 1978 ein anonymer Autor oder Schottmüller zu einer Art Agentenflittchen, das Schulze-Boysen förmlich um Spionageaufträge angebettelt habe, um seine Gunst nicht zu verlieren. Um ihre Fähigkeiten als Agentin zu beweisen, schickt Schulze-Boysen sie in diesem Artikel zunächst auf konspirative Kurierfahrten, in denen sie lernt, mit Geheimtinte Nachrichten abzuschreiben und sie in öffentlichen Toiletten heimlich weiterzugeben. Das war der absolute Tiefpunkt in der bundesdeutschen Rezeption des Lebens von Oda Schottmüller. Ihre Mutter war bereits 1965 gestorben, sodass sie derartige Verunglimpfungen ihrer Tochter nicht mehr miterleben musste. Und Manfred Röder übrigens zog nach Hessen und wurde Gemeindevorstand in dem kleinen Ort Glashütte. Er starb 1971, ohne jemals für seine Untaten belangt worden zu sein. Ich komme jetzt noch zu den östlichen Geheimdiensten und ihrer Darstellung der Roten Kapelle und der Funktion von Oda Schottmüller darin. Die Gestapo-Lüge von der Roten Kapelle als sowjetischer Spionageorganisation wurde in der DDR seit Mitte der 1960er Jahre aufgenommen und positiv bewertet. Entgegen der Bemühungen Greta Kuckhoffs, die realen Vorgänge und das Versagen des sowjetischen Auslandsnachrichtendienstes zu rekonstruieren und in der öffentlichen Wahrnehmung durchzusetzen, erfuhren die Widerstandskreise nun eine systematische Aufwertung zur Kundschaft der Organisation für die Sowjetunion. Das Ministerium für Staatssicherheit schrieb in Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Geheimdienst KGB die Geschichte des Widerstandsverbundes um, erklärte ihn zur Vorläuferinstitution der beiden zusammenwirkenden Geheimdienste und gab sich damit eine antifaschistische Tradition. In der HA 911, die für die Verfolgung von NS-Verbrechen zuständig war, wurde eine Arbeitsgruppe Rote Kapelle gegründet, die, wie die westdeutschen Kollegen aus der Organisation Gehlen, zunächst einmal nachrichtendienstliche Informationen über die früheren Mitglieder der Roten Kapelle sammelte. Ende der 1960er Jahre erstellte die Arbeitsgruppe bei der HA 911 einen umfangreichen Maßnahmenplan, mit dem die bisher gesammelten Informationen in das Bild der Kundschaft der Organisation für die Sowjetunion eingepasst und in der Öffentlichkeit verankert werden sollten. Die Kontrolle aller Maßnahmen behielt sie sich selbst vor und entzog sogar der sonst für ideologische Publikationen zuständigen Abteilung Agitation die Verantwortung für alle Veröffentlichungen über die Rote Kapelle. Ein Teil dieses Maßnahmenplans der HA 911 war eine an das neue Geschichtsbild angepasste Konstruktion von Biografien ausgewählter Widerstandskämpfer. Da Oda Schottmüller von der Gestapo beschuldigt worden war, ihr Atelier bewusst für Funkversuche in die Sowjetunion zur Verfügung gestellt zu haben, zählte sie nun auch für das Ministerium für Staatssicherheit zu den Kundschaftern und wurde, neben anderen, 1969 posthum mit dem sowjetischen Orden des Roten Stern ausgezeichnet. Vorbereitend zu dieser Auszeichnung hatte das MFS bereits 1967 eine biografische Ursprungslegende über sie erstellt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich zitiere. Oda Schottmüller gelang es trotz ihrer proletarischen Herkunft, nach dem Besuch der Oberschule eine Ausbildung als Bildhauerin und Tänzerin zu erhalten. Aus beruflichen Gründen kam sie mit dem kommunistischen Bildhauer Kurt Schumacher in Verbindung, der sie im antifaschistischen Sinne beeinflusste. Aufgrund ihrer Erziehung im Elternhaus und durch die Behinderung ihres beruflichen Werdegangs im faschistischen Deutschland schloss sie sich aktiv dem illegalen Kampf gegen das Naziregime an und half mit, Klarheit, besonders in Künstlerkreisen, über die wahren Absichten und Ziele des Faschismus zu schaffen. Nach dem räuberischen Überfall der faschistischen Armeen auf die Sowjetunion erklärte sie sich bereit, die Kundschafter des Komitees für Staatssicherheit der UdSSR in der Schulze-Boysen-Hanau-Organisation zu unterstützen. Sie stellte bewusst ihre Wohnung als Funkquartier zur Verfügung. Die Haft in den Gestapo-Kellern ließ sie nicht verzweifeln, offen bekannte sie sich zu ihren Handlungen und starb als tapfere Kämpferin. Zitat Ende. Das waren die Parameter, an denen sich eine Biografie über Oda Schottmüller in der DDR zu orientieren hatte. Wir erinnern uns, Oda Schottmüller wuchs keineswegs in einem proletarischen Elternhaus auf. Ihr Vater war Archivrat am Staatsarchiv Danzig, das Milieu entsprechend gutbürgerlich, wenn auch keineswegs wohlhabend. Und Oda Schottmüller verzweifelte sehr wohl, als sie am 8. Mai 1943 in das Frauengefängnis in der Berliner Barnimstraße verlegt wurde. Aus dem Briefwechsel mit ihrer Mutter aus dieser Zeit geht hervor, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Sie hatte sich nämlich in den 4 Monaten nach Urteilsverkündung und Verlegung in die letzte Haftstation vor der Ermordung wieder dem Leben zugewandt und insgeheim gehofft, dass sie den Krieg im Zuchthaus überleben würde. Das nur am Rande. Unmittelbar nach Verleihung des Sowjetischen Ordens 1969 nahmen sich Norbert Molkenbuhr der Aufgabe an, Oda Schottmüller in der DDR bekannt zu machen. Molkenbuhr war zu diesem Zeitpunkt Leiter der Abteilung Presse und Publikationen beim Zentralhaus für Kulturarbeit in Leipzig. Er veröffentlichte schon eine Woche nach den posthumen Ordensverleihungen die ersten Grundzüge einer konstruierten Lebensgeschichte von Oda Schottmüller als Kundschafterin für die Sowjetunion in der Fachzeitschrift Der Tanz. Auf ihren Tanz ging er da zwar nicht ein, aber er behauptete, sie habe seit 1937 Verbindungen zur antifaschistischen Widerstandsorganisation Schulze-Boysen-Hanau gehabt, habe als überzeugte Kundschafterin für die Sowjetunion ihr Bildhaueratelier ab 1941 für einen regen Funkkontakt nach Moskau zur Verfügung gestellt und sei damit eine deutsche Patriotin, die gestählt durch ihren Glauben an die kommunistische Rettung Deutschlands als entschlossene Heldinhaft und Folter ohne seelischen Schaden ertrug und ihrer Hinrichtung furchtlos ins Auge sah. Mehr hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht über Oda Schottmüller zu sagen. Ähnlich verhielt es sich mit der Version von Luise Kraushaar aus demselben Jahr. Von ihr und Karl-Heinz Biernat erschien ebenfalls 1970 im Dietz Verlag das vom MFS beauftragte umfangreiche Standardwerk Die Schulze-Boysen-Hanau-Organisation im antifaschistischen Widerstand, quasi das DDR-Gegenstück zu Höhnes Buch Kennwort Direktor. Biernat hielt sich in seiner Einleitung zu diesem Werk akribisch an die oben skizzierten Vorgaben des MFS. Und die ehemalige Mitarbeiterin im sowjetischen Nachrichtendienst, Luise Kraushaar, schrieb für dieses Standardwerk insgesamt 39 Kurzbiografien zu einzelnen Widerstandskämpfern aus den Kreisen um Schulze-Boysen. Die waren allesamt vor der Veröffentlichung vom Ministerium für Staatssicherheit auf ihre Vorbildtauglichkeit für einen idealen DDR-Bürger geprüft worden. Zu Oda Schottmüller schreibt Kraushaar etwas ausführlicher als Molkenbuhr. Sie sei an der fortschrittlichen Odenwaldschule zu einer kritischen Gesellschaftshaltung erzogen worden, die sie befähigt habe, den Nationalsozialismus wegen seines Rassenwahns und seiner Kulturbarbarei zu hassen. Deswegen habe sie sich Kurt Schumacher angeschlossen und während des Zweiten Weltkrieges in der antifaschistischen Widerstandsorganisation Schulze-Boysen-Hanau mitgearbeitet. Sie habe illegale Kampfschriften weitergegeben, ihr Atelier als konspirativen Treffpunkt für die führenden Mitarbeiter des Widerstandskreises um Schulze-Boysen zur Verfügung gestellt und selbstverständlich den regen Funkverkehr aus ihrem Atelier geduldet. Künstlerisch sei sie vor allem als Maskentänzerin und als Mitglied einer Tanzgruppe an der Volksbühne Berlin hervorgetreten. Im Übrigen habe sie als Gymnastiklehrerin ihren Lebensunterhalt verdient. Alles in allem sei sie als sozialistische Tänzerin eine Patriotin von hoher Moral gewesen, die gegenüber ihren faschistischen Richtern grenzenlose Verachtung empfunden und sich ganz in den Dienst der Rettung ihres Vaterlandes gestellt habe. Der Maßnahmeplan des MFS von 1969 zur Popularisierung der Roten Kapelle in der DDR sah auch Radiosendungen zum Thema vor. Entsprechend gab es auch eine Schulfunksendung über Oda Schottmüller, die im Februar 1971 erstmals ausgestrahlt wurde. Autor und Redakteur war Günter Hoppe, seinerzeit Professor am Institut für Gesellschaftswissenschaften. Er konstruierte in dieser Sendung eine Kunstfigur mit dem Namen Oda Schottmüller, die quasi einen idealen sozialistischen Menschen abgab und damit die vom MFS gewünschte Vorbildfunktion für den idealen DDR-Bürger erlangte. Ausgehend von den Eckdaten, die Luise Kraushaar genannt hatte, bereichert Hoppe diese fiktive Biografie mit menschlichen Stimmungen. Er lässt Oda Schottmüller aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus kommen, in dem eine, Zitat, zeitferne, unverbindlich ästhetische, humanistische, Zitat Ende, Atmosphäre herrschte. In der Odenwaldschule sei dieses humanistisch gemeinte Erziehungsideal bestätigt worden, aber Odas noch wenig zielbewusstes Rebellentun habe die, Zitat, verspießerten Lebensformen eines satten, selbstgerechten Bürgertums, Zitat Ende, intuitiv abgelehnt. Sie sei dann durch die Bildhauerausbildung bei Milli Steger und die Arbeit in einer Tanzgruppe an der Volksbühne auf die Seite des gemäßigten linksbürgerlichen Fortschritts gelangt, zunächst ohne sich ernsthaft politisch zu betätigen. Das habe sich erst geändert, als sie von Kurt Schumacher und Elfriede Paul in einen marxistischen Diskussionszirkel an der Staatlichen Kunstakademie am Steinplatz eingeführt worden sei. Dort habe sie Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerliche Demokraten von beeindruckendem Format kennengelernt und sei von Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack und Greta Kuckhoff als Mitglied in einer vor allem von Kommunisten geführten, aber allen Antifaschisten offenstehenden Widerstandsgruppe aufgenommen worden. Ihre künstlerische Zusammenarbeit mit dem kommunistischen Pianisten und Komponisten Kurt Schwän habe Oda Schottmüller dazu gebracht, ihre intuitive Verachtung der nationalsozialistischen Kulturbarbarei künstlerisch bewusst umzusetzen. Schwäns Einfluss sei es zu verdanken, dass sie sich in letzter Konsequenz dem Kampf gegen die Unmenschlichkeit stellte und Kundschafterin für die Sowjetunion wurde. Dieser Beitrag war mit O-Tönen von Zeitzeugen durchsetzt und sollte so Glaubwürdigkeit herstellen. Allerdings sind diese O-Töne biografisch und politisch völlig nichtssagend. Nicht einer der Zeitzeugen bestätigt oder ergänzt Hoppes Biografiekonstruktion, sondern alle erzählen lediglich vom angenehmen persönlichen Umgang mit Oda Schottmüller. 1971 griff Günter Hoppe sein für den Schulfunk geschaffenes Konstrukt noch einmal auf und widmete sich nun ihrem Tanz. Es gab nämlich noch das ideologische Problem, dass nach der Formalismusdebatte aus den 1950er Jahren Ausdruckstanz in der DDR leider unerwünscht war. Und dieser Aspekt im Leben Oda Schottmüllers musste noch zurechtgerückt werden, um ihre sozialistische Vorbildfunktion zu zementieren. Hoppe hatte eine Lösung für das Problem. In einem vierseitigen Artikel im Unterhaltungsblatt Magazin stilisierte er ihren Maskentanz zum politischen Protest gegen die nationalsozialistische Kulturpolitik. Er verglich ihre Choreografien mit denen des politischen Tänzers Jean Weidt. Der hatte 1929 in Berlin die Gruppe Rote Tänzer gegründet und mit ihr auch in politischen Versammlungen sozialkritische Stücke aufgeführt. Hoppe spielte auf zwei Choreografien von Oda Schottmüller an, die sie mit Kurt Schwän gemeinsam erarbeitet hatte. Dies waren die Tänze Gold und der letzte, und von denen habe ich leider keine Fotos. In Gold thematisierte Schottmüller Geldgier und in der letzte, einem Augenzeugen zufolge tief beeindruckenden Tanz, setzte sie sich mit dem Kriegstod auseinander. Für Hoppe ist damit bewiesen, dass Schottmüller mit der Gestaltung marxistischer Themen die Synthese von Kunst und Widerstand erreicht hat. Ihr Tanz war so dem möglichen Vorwurf des Formalismus enthoben. Es dauert nicht mehr lange. Nachdem für Oda Schottmüller nun eine mustergültige sozialistische Biografie konstruiert war, fand diese 1972 und 74 Eingang in zwei Tanzlexika der DDR. Entsprechend dieser Lesart und dem Maßnahmeplan des MFS folgend erschienen weiterhin linientreue Publikationen über die Künstlerin. Dazu entstand 1978 der Fernsehfilm Die Tänzerin mit der Maske von Anne Dessau, der mehrmals im Fernsehen der DDR gesendet wurde. Verschiedene Kollektive erhielten den Ehrennamen Oda Schottmüller und 1979 wurde dann auch eine Gedenktafel im Foyer der Volksbühne angebracht, um an ihre Arbeit an dem Haus zu erinnern. Man muss dazu sagen, dass sie tatsächlich einmal am 27. Februar 1938 im Rahmen der nationalsozialistischen Leistungsschau Stunde des Tanzes als eine von drei Künstlerinnen einige ihrer Choreografien an der Volksbühne gezeigt hat. Insofern ist die Aussage auf der Gedenktafel, Oda Schrottmüller habe dort gearbeitet, nicht ganz falsch. Man kann nur davon ausgehen, dass ihre Mitwirkung an dieser Veranstaltung eher nicht von der DDR-Politik gewürdigt werden sollte. Ehe ich zum Schluss komme, möchte ich Ihnen noch von, oder euch, noch von einem Unfall in der bisher sorgsam überwachten Biografiekonstruktion von Oda Schrottmüller erzählen. Den hatte Norbert Molkenbuhr verursacht. Er hatte sich dem MFS bereits seit 1970 mit sachkundigen Informationen über seine Kameraden und Vorgesetzten empfohlen und wurde im September 1970 von der MFS-Abteilung 207 der Bezirksverwaltung Leipzig als inoffizieller Mitarbeiter angeworben. Unter dem Decknamen Peter Blum unterstützte er das MFS von 1971 bis 1989 hauptsächlich auf seiner beruflichen Basis, wie in seiner Akte steht. Molkenbuhr galt als Tanzexperte. Da er als Student in Leipzig eine Vielzahl von Tanzzeitschriften ausgewertet hatte und sich mit Gesellschaftstanz in der DDR befasste. Deswegen fühlte er sich auch berufen, gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Hörholt eine Biografie über Oda Schrottmüller zu schreiben. In dieser 1983 erschienenen Monographie sind nun alle bis dahin in der DDR auf der Ursprungslegende des MFS basierenden und reichlich ausgeschmückten Publikationen über Schrottmüller vereint. Entstanden ist das Klischee einer Künstlerin, die nun aus einem bürgerlichen Elternhaus stammend über die Volksbühnenbewegung in den Kreis von Kommunisten fand, in dem sie systematisch marxistisch-leninistisch geschult wurde und sich später bewusst entschied, als Kundschafterin für die Sowjetunion zu arbeiten. Obwohl die Autoren immer wieder die Wissenschaftlichkeit ihrer Monographie betonen, verzichten sie weitgehend auf Quellenangaben. Oder sie manipulieren vorhandene Quellen, oder sie schaffen gewaltsam sogenannte antifaschistische Kontexte, die tatsächlich in keinerlei Beziehung zu Oda Schrottmüller stehen. Neu in dieser Version ist die minutiös erdichtete Tanzausbildung und Karriere von Oda Schrottmüller. Molkenbuhr hat Hoppes Bemühungen, Schrottmüllers Ausdruckstanz in sozialistisch-realistische Kunst umzudeuten, fortgesetzt und fantasievoll angereichert. So vorbildhaft geschult soll sie als Maskentänzerin die NS-Kulturpolitik unterlaufen und ihre angeblich zahlreichen Auslandstourneen für nachrichtendienstliche Tätigkeiten genutzt haben. Aber Molkenbuhr hatte für seine Publikation keinen Auftrag von der zuständigen Abteilung beim MFS. Er hatte sie auf eigene Faust geschrieben und eigentlich beabsichtigt, sich damit als Wissenschaftler auszuweisen und Doktorwürden zu erlangen. Das klappte allerdings nicht, denn der HA 911 war im Sommer 1982 zugetragen worden, dass dieses Buch ungeprüft im Henschel Verlag erscheinen sollte. Daraufhin musste die Abteilung Agitation das Manuskript besorgen und nähere Informationen über diesen Molkenbuhr, Zitat, beschaffen. Sie fand heraus, dass er als, Zitat, zuverlässiger Parteigenosse in der Bezirksverwaltung Leipzig positiv erfasst, Zitat Ende, also als EM tätig war. Daraufhin verlor die HA 911 erstmal ihr Interesse an Molkenbuhr und seinem Buch. Er gehörte ja dazu. Nachdem es aber 1983 erschienen war, übte der Historiker und Überlebende der Roten Kapelle, Heinrich Scheel, schärfste Kritik an dem Werk. In einem langen Brief an die HA 911 und an den Henschel Verlag belegte er eine Fülle wissenschaftlicher und sprachlicher Mängel und forderte eine Erklärung für dieses Machwerk. Die HA 911 versuchte erst, die peinliche Angelegenheit zu vertuschen, schob die Verantwortung auf die Abteilung Agitation und musste sich dann auf Drängen Heinrich Scheels mit der Angelegenheit befassen. Um die Gemüter zu beruhigen, schlug sie vor, er solle gemeinsam mit Molkenbuhr an einer Zweitauflage arbeiten. Dem Henschel Verlag war die Publikation jetzt aber ziemlich peinlich. Und um der Angelegenheit möglichst keine Publizität zu verschaffen, lehnte der Verlag eine korrigierte Zweitauflage ab. Damit blieb dieses Werk für Jahrzehnte wirkmächtig. Dass Molkenbuhr für seine eigenmächtige Fehlleistung nicht sanktioniert wurde, hängt vermutlich damit zusammen, dass seine Monographie das Grundnarrativ des MFS zur Roten Kapelle nicht in Frage gestellt hatte. Seine berufliche Karriere konnte er fortsetzen. Er wurde jetzt zur, Zitat, gezielten politisch-ideologischen Führung und Erziehungsarbeit im Sinne der Politik der Partei und Regierung, Zitat Ende, als Verlagsleiter der Edition Peters in Leipzig befördert und arbeitete dort von 1990 bis 2001 unangefochten als Geschäftsführer. Heinrich Scheel aber konnte diesen publizistischen Unfall in Sachen Rote Kapelle zum Anlass nehmen, der HA 911 zu zeigen, dass ausgewiesene Historiker Geschichte besser recherchieren und vermitteln können als Geheimdienstmitarbeiter. Nur ein Jahr später gelang es ihm, an der Akademie der Wissenschaften ganz offiziell eine eigene Arbeitsgruppe zur Roten Kapelle ins Leben zu rufen und endlich seriöse Forschungen und Publikationen zum Thema zu initiieren. Zum Abschluss möchte ich Ihnen aus einem einzigen Aufsatz über Oda Schott-Müller zitieren oder aus dem einzigen Aufsatz zitieren, der sich bereits 1971 in der DDR gegen ihre Vereinnahmung und Überhöhung wandte. Günter Kunert, eng mit Kurt Schwen befreundet und von diesem auch aus persönlicher Anschauung über Oda informiert, veröffentlichte im September 1971 in der Zeitschrift Sinn und Form einen wunderbar menschlichen Artikel über die Künstlerin. Hier schrieb er, Zitat, wie schnell ist das verfertigt? Heldenbild, Heiligenbild, Sankt Oda, die Märtyrerin. Ein Abstraktum wie alle Heiligen, ein mehr oder minder anschauliches Sinnbild höherer Prinzipien. Das kennen wir seit der Christianisierung und wir kennen die moralische Wirkung. Sie ist gleich null, ein Gleichnis dankbar hingegebenen Lebens. Oda Schott-Müller ist keine Märtyrerin. Ihr wie auch immer zu wertender Versuch, Leiden zu enden, einzugreifen, reinen Herzens in die Unreinheit verbrecherischen Getriebes, weist sich als praktizierter Humanismus aus. Denn von sich abzusehen zum Wohle anderer und dabei zu sich selber zu kommen, das vielleicht gibt Oda Schott-Müllers Existenz das Beispielhafte und dem Beispiel die Größe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.